Pro und Konter. Diese Woche wird es spektakulär. Der Thauland Chaka verliert Nerven. Die Eishockey-Nazi leiten ihre Wände an. Und in der Formel 1 passiert eigentlich nichts. Außer dass der Herr Verstappen einen nach dem anderen überholt und am Schluss so rauskommt, wie man hätte müssen erwarten. Das und mich jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Dino Kessler.
Emanuel Gysi.
Wie geht's dir?
Gut.
Wie hat dein Tag heute angefangen?
Mein Tag hat angefangen. Oh, das ist ziemlich bünzlig, das darf ich fast nicht sagen. Es waren nicht gerade Kniebeugen, wo man
was?
Luft im Backen fühlt, sondern irgendwelche Übungen zum. Das klingt jetzt sau blöd, muss ich sagen. Die Hüften aktivieren. Also mit dem Alter muss man am Morgen irgendwie etwas machen.
Also du bist aufgestanden?
Ja, genau. Und dann habe ich so Übungen gemacht, um die Hüften zu aktivieren. Das mache ich aber nur seit ich. Jetzt ist langsam wieder Golfwetter. Zwar noch nicht, aber die Jahreszeit dafür. Und die Golfschwünge, die sorgen einmal dafür, dass man. Ja, der Körper ein bisschen lieber beansprucht.
Also bevor du den ersten Kaffee rauslässt?
Während, also ich kann Kaffeemaschinen aktivieren und während der erste Kaffee rausläuft, okay. also der erste und einzig, mache ich schnell die Übungen. Das ist aber mehr so pro forma. Dann kann ich mir sagen, ich habe sie gemacht. Und nachher bin ich fit für den Tag. Das ist wie mit Gary Larson im Buch, in seinem Comic. Man erinnert sich an Gary Larson, den Comiczeichner. Man sieht dann ich glaube, ein oder zwei so kleine Hunde, die lustigerweise auf einem Barhocker oben stehen, die Kaffeemaschine bedienen und unten ist die Unterschrift ist dann, die kleinen Kläffer machen sich fit für den Tag. Etwas so fühle ich mich dann einmal, wenn ich Kaffee rauslasse.
Ja, nein, wunderbar. Gut.
Im
ersten Moment gemeint, du stehst auf und dann als erstes fährst du an, im Prinzip neben dem Bett die Übungen machen, aber das ist dem Fall nicht so.
Nein.
Das kommt dann später, wenn das Alter noch weiter fortgeschritten ist. Aber die Frage, die ich darauf raus will, heute Schlagzeilen, Schreckensnachricht, die uns ereilt. Das Konfibrot ist vor dem Aussterben. Oder vom Aussterben bedroht. Ich weiss nicht, ob es unmittelbar vor dem Aussterben ist. Weil mindestens ich kämpfe jeden Tag Schnitte für Schnitte dagegen an, dass das Konfibrot ausstirbt. Es schockiert mich aber, dass offenbar laut Konfihersteller immer weniger Konfi nachgefragt wird in der Schweiz.
Ja.
Theorie?
Keine Ahnung.
Du? Konfi?
Konfi, ja. Himbeer. Himbeerschlee. Wir haben früher von Grossmutter hergestellt. Ja, sehr wunderbar gern Himbeerschlee. Egal, ob auf Zopf, auf normalem Brot. Jetzt im Moment bevorzugt auf so Wasenknäckebrot. Ich weiß auch nicht warum. Schmeckt das aber gleich
wahnsinnig freudlos,
gut.
Aber ja.
Nein, es ist gut.
Wirklich?
Ja.
So, hast du so ein grosses mit einem Loch drin?
Nein.
So die unpraktischen, die man
die
in Schweden kann kaufen.
Ich kenne nur die Vase, die draufsteht. Nein, nicht original, das ist mit Vollkorn oder was ich weiß. Das ist wahnsinnig gesund. Schmeckt mir aber einfach gut. Mhm. Und das mit einer schönen Butter bestrichen, allerdings mit einer Butter aus der Normandie, das ist mir wichtig.
Warum?
Weil die einfach besser schmeckt.
Ist die salzig?
Die gibt es also nicht gerade süß, aber gesüßt oder nicht gesalzen oder Salé eben, die ich habe. Die gesalzen ist übrigens die mit dem grünen Märkli, die mild ist die mit dem roten.
Und dann tust du aufs Knäckebrot gesalzene Anke und dann süße Gomfi oben drauf.
Genau. Und wenn Sonntag ist und ich einen Zopf habe zum Beispiel, dann gibt es sogar noch Butter gesalzen, dann ein Scheibli Gruyère, vom Migros allerdings, ist besser als der im Kopf. Und dann Honig oder Gomfi drauf. Und das ist ein
Geschmacksbouquet,
wo mich fast umhaut.
Ja, das Geschmacksbouquet. Ja, das würde mich auch umhauen. Das
ist wunderbar.
Geschmacksbouquet. From hell, vermutlich. Also, da bin ich aber traditioneller unterwegs. Ich finde gesalzene Anke sehr fein. Das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen im Ausland. Dünkt es mich deutlich verbreiteter, gesalzene Anke. Und dann hat es so in den Familienferien haben wir die schönen Missverständnisse gegeben. Man kauft eine Anke und stellt dann mit Schrecken fest am nächsten Morgen, oh, Salz. Aber ich finde, gesalzene Anke, da tust du dann eigentlich, also wenn du gesalzene Anke auf ein Brot schmierst, dann schmierst du nichts mehr anders drauf.
Kannst auch.
Dann hast du das Salz. Ja. Mhm. Der Anken, Fett und Salz, das lenkt mir dann schon.
Das kann auch sehr gut Brot sein.
Aber nachher noch süß oben drauf, das ist ja der Wahnsinn. Und wenn nachher noch Greyerzer irgendwo zwischen rein schiebst, mm. und ich würde sagen, im Zweifel immer beim Coop kaufen, alles, es gibt echt nichts, was im Migros besser ist. Ich wüsste nicht, was. Ich
wüsste nicht, mein Schwarz hat zum Beispiel Tätli. Das sind die wunderbaren Beutel mit diesen Zupfbändeln drauf, die kannst du aus dem Glas nachher zusammenziehen. Sollte man zwar nicht machen, weil
eben,
der Tee dann verletzt wird. Aber die Möglichkeit besteht, um es zu machen. Tätli, das ist der Earl Grey, der mit Bergamot versetzt ist. Mhm. Best Tee, was
du bist ein Migros-Kind?
Nein. Ich habe keine Vorurteile gegen nichts. Ich gehe einkaufen, wo ich die besten Sachen finde, die mir passen. Und die Käseschnitte habe ich im Coop auch schon probiert. Gruyère steht auf beiden. Die im Migros sind einfach feiner, die sind noch weicher. Die im Coop sind schon härter. Ich weiß nicht warum. Mhm. Die sind besser. Und den Tee gibt es im Coop nicht. Die haben nur Liptons, glaube ich. Der schwarze Tee ist nicht.
Ausgleich.
Nein, eben nicht. Der Coop hat zwar auch Earl Grey, aber der ist scheinbar auch mit Bergamot versetzt. Schmeckt aber nicht so gut wie der Tetleys vom Migros. Ich weiß nicht, was dort noch drin hat. Vielleicht Heroin oder Kokain oder so. Dann einfach nicht merkt.
Relativ zügig abbogen, könnte aber eine Überleitung sein. Was hast du das Gefühl, was der Thailand Chaka für eine Teesorte bevorzugt? Kamille.
Die Verbindung hast du in deinem Kopf hergestellt, da bin ich nicht verantwortlich.
Nicht, nicht wegen deinem Heroin oder Kokain, sondern ganz generell. Also ich trinke, also wenn ich Tee trinke, dann das passiert nicht so oft, aber doch ab und zu und dann gerne irgendwie so Kräuter, Bergkräuter oder so. Sowas. Oh Schwarztee. Ich fühle mich
mit den Briten verbunden.
Aber
darum Kappa Tee.
Okay. Thailand Chaka, nie in England gespielt. Die Brüder schon.
Ja.
Was würdest du sagen?
Man sieht auch warum. Also, der eine
ist einfach
besser. Ist
nicht robust genug da.
Nein, nicht wirklich. Der eine ist einfach besser als der andere. Also der bei Arsenal spielt, ist besser als der bei Basel spielt. Ziemlich einfache Rechnung. Hast du das wissen, oder?
Unter anderem. Aber wir wären da damit beim Thema. Nach einem meandrierenden Einstieg und nachdem wir beweint haben, das Konfibrot möglicherweise vom Aussterben bedroht ist. Aber vielleicht feiert es ja dann auch irgendwann ein Comeback. Man muss ja Sachen eigentlich für gefördert erklären, damit sie später ein triumphales Comeback feiern können. Also, what goes up must come down und umgekehrt. Und vielleicht hat das Gonfibrot das gleiche Schicksal
vor sich. Ich freue mich auf die Schlagzeile.
The return of the Gonfibrot.
Rückkehr.
Genau. Der Gonfitriumph.
Wir sagen die Deutschen Marmelade.
Aha.
Mhm.
Ja.
Die Österreicher.
Also, weiss nicht. Wie sagen die?
Keine Ahnung.
Aber dort ist etwas irgendeine mit Marillen auf Aufhören.
Marillen ist
irgendwie. Das sind doch
Aprikosen.
Österreichische Aprikosen.
Gut.
Gut,
gehen wir zurück zum Chaka.
Also, oder wir fangen überhaupt an beim Chaka. Es ist ja, wir haben einiges erlebt am Wochenende. Vor allem im Klassiker, wie man so schön sagt, zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Der Klassiker, wo, sagen wir mal, 80 Minuten plus gar nicht so klassisch war, sondern ein relativ normales Fußballspiel. Ich habe es gar nicht so schlecht gefunden, wie es gewisse andere Beobachter wahrgenommen haben, aber ohne allzu viele Torchancen mit einem FC Basel, der erstaunlich ideenlos war gegen den FCZ, der einfach mal geschaut hat, dass nichts passiert hinten und dann vorne.
Das ist spannend, ja.
Vielleicht geht ja irgendwas und man hat tatsächlich die eine oder andere Gelegenheit mindestens im Ansatz rausgespielt. Eigentlich ein klassisches Spiel, das nur noch endet und dann ist es rund gegangen. Dann ist zuerst der Nikola Boranjasevic, der Verteidiger vom FC Zürich, oder Schienenspieler, wie man heutzutage sagt, vom FC Zürich, auf die Idee gekommen, den Gegenspieler, den Jean-Pierre Augustin, recht hart zu faulen, hat für das Gelb gesehen. Darauf aber tumultartige Szene, Rudelbildung. Am Schluss von der schlägt Basler Adams im Zürcher Aliti einen Ellbogen ins Gesicht, wobei Schlag ist ein grosses Wort. Also er lüpft ihn und schon in die Richtung des Gegenspielers. Es ist eine Tätigkeit im Ansatz auch schon strafbar, bekanntlich. Darum, als er noch nicht Aliti geht, zu Boden wie von einem Scharfschütz bereicht, der auf dem St. Jakobspark-Dach muss gesessen sein. Sitzt dann aber relativ schnell wieder auf, nachdem die rote Karte gezogen ist. Und kann dann auch glücklicherweise weiterspielen. Kurz darauf runter kommt die nächste Szene, gibt es eine Penalty. Nachdem der Zürcher Bledian Krasniqi eine von den dreistesten Schwalben in der jüngeren Vergangenheit, sage ich jetzt mal, zeigt. Und vor allem ist sie erfolgreich. Der Schiedsrichter Alessandro Dudic steht eigentlich noch gut und zeigt dann aber trotzdem auf einen Penalty-Punkt, weil er der Meinung ist, er hätte gesehen und gehört, wie der Krasniqi bei Michael Lang irgendwie eingefädelt hat und es hätte Kontakt gegeben und darum gäbe es Penalty. Was dann passiert, ist sehr erstaunlich, weil es meldet sich niemand. Normalerweise ist es so, dass irgendein jemand in Volkertschwil sagt, wenn es so läuft, ja, schaut er es vielleicht noch einmal an. Aber der Stefan Klostner, Schiedsrichter, der vor dem Bildschirm gesessen ist, als Videoschiedsrichter, hat einfach nichts gesagt.
Der hat nichts können sagen, weil der hat sich gerade das Gomfibro geschmiert im
Küche und
hat gesagt, da passiert nichts.
Es kann sein. Wir wissen es nicht. Oder Honig, die tödliche Salz-Anke-Greyerzer-Honig-Kombo, die er sich bei dir abgeschaut hat. Nicht ausgeschlossen.
Verlockend.
Darauf runter. Weitere
tumultartige
Szene. Ja, nein, es geht zuerst einmal Unglauben auf Basler Seite, sehr verständlich. Später, es geht eine Minute lang, ich glaube 3 oder 4 Minuten, bis der Penalty geschossen werden kann. Rocco Šimić, einmal als Heilsbringer beim FCZ angekündigt, mittlerweile wieder auf dem Boden von der Tatsachen ankommen, versenkt den Penalty, kurz vorher eingewechselt, reißt sich das Liebli vom Leib, was man kann machen, aber ist mir dort auch aufgefallen, als einigermaßen originell für einen, der jetzt erst gerade frisch dazugekommen ist. Und nachher spürt sich der Thailand Chaka dann irgendwann gar nicht mehr. Das Match ist mehr oder weniger entschieden. Es ist noch ein 2-0 gefallen, nach einem Konter, wo Basler alles nach vorne werfen. Passiert, klar, eigentlich auch nicht weiter der Rede wert, ob jetzt 1-0 oder 2-0 verlierst, kann man in der Endabrechnung sagen, ja, spielt jetzt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle. Ausser scheinbar, mindestens, für einen Basler Kollegen Chaka, der dann sich entscheidet, einmal im grossen Stil Selbstjustiz zu üben. Zuerst lenkt er im Antonio Marquesano ins Gesicht vom FC Zürich. Er sieht für das Gelb. Weil er schon Gelb hat, sieht er darauf ab und an noch rot, gelb-rot. Soll dann in die Garderobe gehen, kommt auf dem Weg am Kollegen Nikola Katic vom FC Zürich vorbei, der irgendetwas zu einem sagt. Es ist bis heute nicht geklärt, was, aber es nimmt uns Wunder. Also wenn uns da jemand weiterhelfen kann. Talan Chak hat auf Social Media auch schon gesagt, er frage sich, warum man da keine Lippenleser beschäftigt bei der Swiss Football League. Also wenn irgendein Lippenleser zulässt, was eigentlich bei einem Audioformat vielleicht blöd ist, weil dann würde ja uns wahrscheinlich auch zuschauen. Mindestens zu Übungszweck. Aber sagt uns doch, was gesagt worden ist. Vielleicht muss man dann auch noch irgendwie Serbisch können übersetzen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Chaka eigentlich auf dem Weg in die Garderobe, kehrt dann aber nochmal um und entscheidet sich, den Katic mit einem Kopfstoß zu Boden schicken.
Ja, also mit einem...
Er gibt ihm einen Kopfstoß.
Mit einem Versuch von einem Kopfstoß,
muss man sagen. Wie du zu Recht andeutest, vielleicht können wir später auf das noch ein bisschen intensiver eingehen, aber es geht so halbe Sekunde, bis der Katic dann tatsächlich auch zu Boden sinkt von dem Impact,
ja,
von
dem Kopfstoß. Der Weg ist lang, von der Brust bis ins Hirn auf. Bis er merkt, da ist etwas passiert.
Auf jeden Fall eine zweite Tätlichkeit. Chaka geht dann in die Garderobe, wird dann aus dieser Garderobe noch einmal zurückgeholt, nachdem der Schiedsrichter mit dem Mirlin Kriesu und dem Walter Börcher nochmal einen Zürcher und einen Basler separat unter die Dusche geschickt hat mit der roten Karte. Halt dann der Chaka zurück, nach Konsultation vom Videoschiedsrichter, weil, und das ist regeltechnisch völlig korrekt, weil die gelbe Karte gegen Marquesano eben keine gelbe Karte war, sondern eine rote Karte, hat er die zurückgenommen. Für das hat der Chaka wieder aus der Garderobe rauskommen. Auf den Platz, hat kurz das Gefühl, er darf noch einmal mitspielen. Mindestens wirkt es so. Und kommt dann aber die rote Karte zeigt und geht dann wieder. Mhm. Und jetzt stehen wir da.
Ja, erstaunlich ist, dass er nicht nur den Schiedsrichter rumgelassen hat dort. Das hat eigentlich noch gepasst, so als Schlussbucke. Man hätte sich können sagen, wenn ich schon komplett Nerven verliere, dann wenigstens richtig. Aber ja, was mich daran stört, ist dann, dass, und das gilt für alle die, was mich daran stört, ist, dass dann alles mit Emotionen entschuldigt wird. Ja, ich bin halt in den Emotionen drin gewesen. Ja, das gehört aber dazu zum Spitzensportler. Da wird man provoziert und man ist unter Druck und es ist laut und es ist hektisch. Und ja, wenn die Nerven nicht spalten, ja, dann bleibst du halt bei Basel oder in der Super League. Ich glaube, das zeichnet die ganz grossen Spieler auch aus. Auch die verlieren ab und zu mal die Nerven, aber dann läuft es immer noch im Rahmen ab, wo dann siehst du, es ist irgendwann fertig. Aber das war so ein Amokläufli gewesen, da zuerst bei Marquesano, der Griff um den Hals herum. Also, kommst du auf die Idee, so etwas zu machen? Das,
Gut, das ist jetzt eine Aktion, die ich aber noch finde.
Nein, das geht
also
nicht.
Die, natürlich geht es nicht, aber dort würde jetzt der Affekt aber ja, noch gelten.
Das ist oder? Die Entschuldigung das mit den Emotionen. Die bringen ja alle Trainer auch, der Klopper das letzte Mal gesagt, ja, ich bin halt dann in den Emotionen drin. Ja, aber du bist Profitrainer. Du musst deine Emotionen so weit unter Kontrolle haben, du darfst dich selbstverständlich rauslassen, aber es gibt Regeln, die musst du befolgen. Und sonst wirst du halt bestraft. Und wenn es dann nachher wührend herrscht und sagen, ja gut, ich nehme jetzt im Fall vom Xhaka die 7+1 Spiel, was es dann gibt, 8 Spielsperre. Aber da sucht man dann nachher schon wieder nach Ausreden. Oder? Die sind schuld, die haben mich provoziert, ich bin in den Emotionen drin. Das ist einfach lächerlich und völlig unglaubwürdig, weil die Emotionen zu kontrollieren gehört zu einem Spieler dazu, zu einem Profi. Weil das musst du die ganze Zeit machen. Du kannst nicht einfach auf alle los. Das ist schnell einmal entweder 5 gelbe oder rote oder alles zusammen. Und dann eben auch wegen dem Foul, wegen dem Penalty. Oder? Natürlich, der, der vor dem Bildschirm hockt, sagt, ist jetzt das wirklich eine klare Fehlentscheidung? Das ist wahrscheinlich eine Auslegungssache. Also ich stelle mir das nur so vor. Ich würde ihn auch nicht geben, aber man kann. Und wenn du sagst, man kann, dann ist es ja nicht mehr eine klare Fehlentscheidung.
Nein, man kann nicht.
Nein, ich sage auch, man kann nicht. Aber die sagen immer, ja, man kann den geben. Irgendwo hat er ihn berührt oder ist er in den Laufweg reingekommen. Aber was mich nicht erstaunt, ist, dass so etwas passiert, weil die sich die ganze Zeit fallen lassen und die Regelbehörde macht nichts dagegen. Also sie könnten so eine Schwalbe wie jetzt die da, könnten sie einfach mit 3 Spielsperren anden.
Weiss genau nicht, das Regelwerk
hat. Weiss, müssen sie es halt dementsprechend schaffen. Aber sie haben ja die Möglichkeit, um das anzuschauen. Wenn du siehst nachher in der Videoaufzeichnung, dass sich einer so fallen lässt wie der, dann musst du sagen, gut, du spielst jetzt 3 Match nicht mehr. Würde sofort aufhören. Das Gleiche mit der Spielverzögerung bei den Goalie. Das hat jetzt mit dem nichts zu tun, aber das ist nur ein Beispiel. Sie beklagen sich, dass die Abstöße nicht bringen, oder? Ja, die Schiedsrichter hätten ein Stilmittel. Gelbe Karte sofort, das zweite Mal vom Platz, machen es nicht. Warum nicht? Ja, das gehört irgendwie dazu. Nein, es gehört nicht dazu. Es gibt eine Studie in England, wie viel das gespielt wird und wie viel nicht. Die Statistik von den letzten 10 Jahren ist, glaube ich, um 10 Minuten runtergekommen. Mittlerweile werden noch 55 Minuten tatsächlich gespielt. In einem der letzten Spiele hat ein Goalie 13 Minuten insgesamt auf den Ball geschaut, bevor er ihn abgeschlagen hat. 18 Abschläge, insgesamt 13 Minuten sind verstrichen. Ohne dass etwas passiert. Also du klaust dem Zuschauer 13 Minuten, wo er eigentlich verdient hat, dass gespielt wird, wo er muss schauen, wie der Goalie darauf wartet, bis er den Ball abschlägt.
Und das passiert meditative nicht. Aspekt, das ist vielleicht gar nicht schlecht in unserer schnelllebigen Zeit. Zwischendurch einmal durch
den Schmuck. Genau, aber dann müsste man sagen, gut, dann spielen wir noch eine halbe Stunde oder 60 Minuten und nachher können wir gehen, weil der Rest passiert nichts. Dann schauen wir den Ball an, der irgendwo am Punkt liegt. Gut. Ich finde einfach das Ganze, man regt sich dann immer über die Spieler auf und sagt, ja, das dürfen sie nicht. Natürlich müssen die, wie gesagt, die Emotionen kontrollieren, aber die Regelbehörden, die alles kontrollieren könnten, die machen nichts. Und die Schiedsrichter machen viel zu wenig.
Jetzt im Fall von Thauland Xhaka hat man ja aber etwas gemacht. Also man hat...
Ja gut, das ist klar. Wenn es grundsätzlich Tätigkeiten kommt, dann stellst du sie raus und sperrst sie. Aber die Schwalbe zum Beispiel, die musst du sanktionieren.
Ja, natürlich.
Du musst sagen, du spielst drei Matches nicht mehr, das passiert aber nicht.
Ja, nein, du musst also mindestens, also im Moment gibt es Regelwerk, relativ simpel, gelbe Karten.
Nicht einmal das passiert, her, oder? Ich meine, wenn so einer noch eine Penalty gesagt für die Schwalbe. Ja, aber er hat jetzt eine Penalty
gesagt. Ja, aber das ist ja, das sagen ja mittlerweile alle, dass es ein Foulentscheid ist. Also es hat sich Schiedsrichter Dudic sogar zu Wort gemeldet bei den Kollegen von Blue.
Aber sind wir nicht schon so weit gewesen, wo wir noch keine Wahr hatten, haben wir gesagt, der Schiedsrichter, der irrt sich halt jemand, es gibt Fehler, mit denen wir leben. Dann hat man den Wahr eingeführt, weil man dann gesagt hat, jetzt haben wir die totale Wahrheit. Nein, haben wir nicht, weil auch wieder Menschen das kontrollieren, was der Schiedsrichter kontrolliert, der auch Mensch ist. Und dann erwarten wir vom wahren Mensch, dass der, was soll der, ein übergeordnetes Wesen sein, ein überirdisches, das alles sieht oder alles richtig sieht. Nein, das ist auch ein Mensch. Und der muss entscheiden, ob jetzt das ein klarer Fehler ist oder nicht. Das gar nicht.
Also, selbstverständlich.
Dann tust du dem Schiedsrichter auch keinen Gefallen, dann lässt du ihn lieber bei seinem Irrtum und sagst, gut, das sehen wir einfach.
Aber es funktioniert ja praktisch jeder Sportart, die einen Videobeweis eingeführt hat, funktioniert es einigermaßen.
Nur im Fußball nicht.
Mhm. Ja. Also, jetzt ist der Fußball, das ist bekannt, hält sich für die beste Erfindung seit einem Rad und oder geschnitten Brot, eins von beidem. Sicher. Und ich finde, er ist auch recht weit vorne. Und ich wiederhole mich an dieser Stelle, habe ich das schon ein paar Mal gesagt. Bei der Einführung allein vom Videobeweis hat man so viele Fehler können vermeiden, wenn man einfach geschaut hat, was machen die anderen, was haben die falsch gemacht. Die haben ganz viele Erfahrungen, zum Teil Jahrzehnte Erfahrungen, jahrzehntelange Erfahrungen, andere Sportarten. Wie könnte so ein WAR-Protokoll aussehen? Und offenbar hat man das Gefühl gehabt, okay, ja, nein, wir im Fußball, wir lösen das anders. Ich meine, allein jetzt in diesem konkreten Fall hat wahrscheinlich, es wird jetzt dem Schiedsrichter auch die Schuld geben an dieser aufgeheizten Atmosphäre, die dann am Schluss in dem St. Jakob Park geherrscht hat. Bis zu einem gewissen Grad, vielleicht richtig, weil schon bei der ersten Rudelbildung, wo der Adams dann vom Platz fliegt, früher hätte können einschreiten. Am Schluss sind immer noch die Spieler verantwortlich dafür, was passiert. Er hat aber spätestens beim Penalty, allein durch das, dass er rausgeht, sich das nochmal anschauen, dieser ganzen Szene doch einiges an Brisanz nehmen können. Egal, wie er entscheidet. Also klar, wenn er einen Lot lässt, dann hat er am Schluss kommt er wirklich in Erklärungsnot. Dann fragt man sich, okay, jetzt hast du es noch einmal können anschauen und gibst den Penalty immer noch. Im ersten Moment aber im Stadion, du siehst ja als Zuschauer im Stadion nicht, was der Schiedsrichter auf dem Bildschirm sieht, gibst du den Leuten, und der Heiko Vogel hat das auch gesagt, nach dem Match, er hat sich das gewünscht, beim vierten Offiziellen offenbar, gibst du den Leuten, wenn du das Gefühl, okay, du versuchst, deinen Job richtig zu machen, du schaust das noch einmal an, du willst sicher gehen, es ist ein wichtiger, entscheidender Moment, Sport im Spiel oder dazu. Und dass man auf das verzichtet, ja, das ist sehr erstaunlich. Ich finde, die Leute die Hauptverantwortung tatsächlich beim Videoschiedsrichter, oder? Logisch. Der hockt irgendwo und schaut sich das an. Und
wenn er nicht gerade
genau,
also das Marmeladenbrot
schmeckt. Alex Frey hat anfangs der Saison sich gefragt, ob der Wahr gerade beim Gipfeli holen war. Und mittlerweile verstehe ich ihn ein bisschen. Weil wir haben jetzt wirklich ein paar Szenen gehabt, wo man einfach muss sagen, ja.
Ja, aber das
lässt sich schwer erklären.
Du hast das in jeder Liga. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal von der Schweizer Superliga. In der Premier League hast du das auch. Hat Brighton Fälle gehabt, wo Penalty nicht gekriegt haben, wo jeder gesehen hat und der Schiedsrichter nachher auch eingestanden hat. Ja, ich habe es eigentlich gesehen, aber ich habe nichts gemacht. Der Weg zum mehr Klarheit und mehr Korrektheit haben, ist vielleicht über eine Challenge. Also wenn eine Mannschaft sagt, hey, du musst das anschauen, dann ist es eine Challenge. Ich frage mich, was die Konsequenz ist. Im Hockey hast du die Möglichkeit, 2 Minuten Strafe ist quasi die Strafe, wenn du eine Challenge nimmst und die ist nicht erfolgreich. Das musst du ja eindämmen, sonst nehmen die ganze Zeit Challenges.
Das ist schon einfach im Fußball.
Ja, was gibt es eine gelbe Karte?
Nein, Auswechslung weniger. Du kannst jetzt 5-mal auswechseln. Ja, du hast 5, es ist eh zu viel, die 5 wechseln.
Jetzt. Ja, aber nein, das ist ein ganz anderes Thema. Da kommen nachher Kopfverletzungen wieder ins Spiel. Oder? Und dass die zum Teil schon gut, vortäuscht werden, damit es noch einen Wechsel kommt vorne. Oder das ist nicht, also da.
Nein, aber du hast ein Wechselkontingent von 5 Spielern. Das ist ein strategisches Element.
Ja.
Kann ich noch einen mehr bringen oder eben nicht? Und wenn ich 1 oder 2 Challenges habe und die sind nicht erfolgreich, dann verliere ich pro nicht erfolgreicher Challenge 1 Wechsel. Ich würde das... Also das dünkt mich das bessere Modell. Du hast, nimmst abgesehen davon, und das finde ich noch wichtig, du hast vorhin den Jürgen Klopp erwähnt, oder? Die Trainer, die an der Seitenlinie im Prinzip, also gefühlt von der ersten Minute an, toben.
Ja, ich sage schon, nehmen den vierten Offiziellen weg, dort den Blitzableiter, dann sollen sie aufeinander losgehen.
Gut. Ja, du würdest, aber wenn...
Ich glaube, der provoziert die Trainer auch ohne Ende.
Gut, also, ich kann mich noch erinnern, in der Bundesliga hat man davon geredet, was es den noch nicht gegeben hat, dass es einen braucht, weil sonst eskalieren sie vor allem in Richtung Spielfeld, wo irgendeiner denen sagt, jetzt seid mal still und Leute auf dem Platz pfeifen. Du nimmst einfach durch das Einführen von einer Challenge, nimmst du die Trainer in die Verantwortung, dass sie nicht nur herumwaffeln können, sondern dass sie sich erstens müssen überlegen müssen, okay, ist jetzt das wirklich eine Fehlentscheidung? Die haben ja auch ihre Tablets auf der Bank. Also die können das relativ gut anschauen. Videocoach auf der Tribüne, im Eishockey zum Beispiel, gang und gäbe oder eigentlich jeder anderen Sportart, wo es das Challenge-System gibt, gibt es jemanden, der sich das anschaut. Also es würde auch die Diskussion versachlichen, weil plötzlich Coaches in der Verantwortung wären, sich müssen Gedanken zu machen, ist jetzt das wirklich falsch oder habe ich einfach einen dummen Rüssel, weil ich aus irgendeinem Grund nicht zufrieden bin, wie es gerade läuft. Also, wenn ich das internationale Regelboard wäre, würde mir das sehr, sehr gut überlegen.
Was macht das internationale Regelboard überhaupt? Ich meine, die hätten so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten zum Eingreifen und man hat das Gefühl, es passiert nichts, oder? Also, man regt sich seit Jahren eigentlich über die Schwalben auf. Also, man wirft sie sich gegenseitig vor, oder? Der hat sich jetzt gefallen lassen. Aber alle anderen machen genau das Gleiche. Also, jeder, der im Strafraum auch noch die Nähe von einem Verteidiger vermutet oder ein Bein sieht, das steht, versucht einzufädeln, lässt sich fallen und du hättest Möglichkeiten, das mit Video sofort zu sehen, zu analysieren und zu bestrafen, aber dort hapert es eben dran. Vielfach sind Schiedsrichter auch nicht bereit, die Regeln wirklich konsequent anzuwenden, eben, dass es für einen Schwalben eine gelbe Karte gibt. Mach mal in der 10. Minute einen Schwalben als Neuner, dann lässt du dich nachher nicht mehr fallen, weil nächstes Mal gehst. Aber auch da besteht Gefahr, dass es nicht durchgezogen wird. Oder? Genau bei den Goalie-Abschlägen. Da hättest du eigentlich Stilmittel. Sie machen es einfach nicht. Oder beim Reklamieren. Oder wenn 5 Spieler kommen, gibst du halb 4 eine gelbe Karte. Dann sind sie nachher ruhig. Aber das machen sie nicht. Und nachher beschweren sie sich darüber. Und dann ist das Argument wieder, ja, wir wollen die Emotionen zulassen. Emotionen haben noch nichts mit Disziplinlosigkeiten zu tun. Außer wenn du mal einen musst stoppen, Notbremse faul oder so, dann sagst du, ja Gott, ich will das Goal verhindern, von das kassiere ich gelbe oder eine rote Karte. Okay, aber reklamieren. Ja, einfach nur, weil man es macht, weil der Respekt nicht mehr rum ist und die Angst davor, dass ich vom Platz fliege. Ich finde, das könnte man eindämmen. Und das hat auch mit der Schwalbe zu tun. Wenn man da konsequent würde dagegen vorgehen und sagen, gut, die verwünschen wir, wenn wir es auf dem Platz nicht sehen, nicht sicher sind, dann sehen wir es nachher, weil wir alle Spiele anschauen. Der Mann, Schwalbe, 2 Spiele Sperre. Dann hört es sofort auf.
Ein Problem, das es ja tatsächlich gibt, ist, dass im Fußball nur Plus oder Minus gibt, wenn es um Foul geht. Oder? Also es ist entweder ein Foul und dann darfst du die auch lockieren. Also es wird nicht wieder sanktioniert. Du weißt, auf was ich raus will. Oder es ist eine Schwalbe. Fußball könnte man sich jetzt zum Beispiel eine Seite vom Hockey-Regelbuch rausreißen und sagen, wir können die Schwalbe vielleicht auch in den Griff über oder das Problem, dass Spieler übertreiben, wenn sie gebreicht werden. Wenn wir für das übertriebene Verkaufen, im Eishockey nennt man es Embellishment, das übertriebene Verkaufen von einem Foul Zusatzaufwand betreibt, sage ich jetzt mal. Also im Fußball ist das Arme in die Luft werfen und Beine anziehen und dann den Boden sacken. Oder
schreien. Wie vom
oder 4-mal rollen. Ab 4-mal rollen kann man im Normalfall davon ausgehen, dass es nicht mehr natürlich ist. Ich glaub, das
oder aufschauen ist auch ein Indiz dafür. Wenn sie sich wälzen und nachher plötzlich aufschauen, was macht der Schiedsrichter, was passiert, pfeifen sie nicht. Das ist aber lustig, die Spontanheilige, wenn sie merken, oh, jetzt sollte ich eigentlich aufstehen und weiterspielen, sonst liegt im Offside oder irgendetwas. Tack, auf,
dann geht es schon. Ja, also da könnte man sich auch mehr Gestaltungsspielraum besorgen. Also jetzt im Fall zum Beispiel von Aliti, von der Szene, Adams Aliti, und der Fidan Aliti dann zu Boden geht, nachdem er vom Ellbogen gebracht wird, der muss nie im Leben am Boden dort. Also das tut, vielleicht spürt das am Kini ein bisschen, klar, ist sicher unangenehm.
Ja, aber
das ändert nichts daran, dass es eine rote Karte ist gegen Kasim Adams, was das überhaupt nicht zu machen hat. Gleichzeitig hat sich der Aliti, also durch das, dass er sich dann dazu anschmeißt, das ist genauso unsportlich, weil er versucht, dem Schiedsrichter oder genau so unsportlich, muss ich jetzt gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber er versucht dem Schiedsrichter irgendwie zu vermitteln, ui, da ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Es ist etwas nicht Okayes passiert, wo auch sanktioniert gehört, aber die gelbe Karte hat sich da Leute dort auch abholen. Ich meine, der Katic ist ja dann auch so ein Foul beim Xhaka, oder? Wo die Arme aufhebt, er weiss, ich habe irgendetwas gesagt, wo der Xhaka so auf die Palme bringt. Und Gott, du hast recht, unprofessionell, dass er sich dort lässt provozieren, dass er jetzt kommt und irgendetwas macht. Und er steht ja schon dort und er weiss, es passiert, sondern er nimmt es an und dann geht es ein Sekundenbruchteil zu lang, eigentlich, wenn man es anschaut. Und er sinkt da nieder, als ob die Schwerkraft plötzlich irgendwie also, vielfach stärker wurde. Es ist auch ein bisschen Schmierenkomödie.
Ja, natürlich. Aber es ist auch schwieriger, mit einem Kopfstoß einen wirklich umzuhauen. Selbst beim Zidane gegen den Materazzi hat es geheißen. Oder?
Ja.
Aber das war ein frontaler Kopfstoß. Aber wenn der Materazzi wirklich dagegen gehabt hätte, hätte sich der Zidane eventuell das Knick gebrochen. Weil im Normalfall ist die Halsmuskulatur von normalen Leuten, wenn sie nicht Boxer oder Ringer sind, nicht so ausgebildet, dass sie wahnsinnige Widerstandskraft hat, weil die Muskulatur, die brauchst du eigentlich gar nie, oder? Also die normale Kopfbewegung, ja, aber das ist kein Halsmuskeltraining, wie Ringer machen. Also wenn der Materazzi stehen geblieben wäre, hätte er das, oder hätte wählen, hätte er das können machen. Aber er hat es natürlich genützt. Nur der Kopfstoß ist mit viel mehr Wucht gekommen. Das da ist jetzt ein Pausenplatz-Kopfstössli gsi. Also der hätte niemals müssen umkehren. Natürlich müsstest du dem sofort die gelbe Karte geben, Matisch.
Dann wäre er auch geschlagen.
Ja, das ist gleich.
Hätte er schon gelb gehabt, aber so eine Rudelbildung vorher.
Also auf den Lerneffekt zu hoffen, ohne exemplarische Strafen auszusprechen, ist ein bisschen verwegen, finde ich. Also ich verstehe Sportler, die versuchen ja Grenzen auszuloten und auch zu überschreiten. Und wenn du sie überschritten hast, ohne dass es Konsequenzen gibt, dann machst du es immer wieder. Das siehst du bei den Schwalben, wo es mittlerweile heisst, ja, im Fußball ist das mittlerweile quasi salonfähig. Und gleich beklagt sich jeder über eine Penalty, die gegen ihn pfiffen wird, wenn sich einer fallen lässt. Aber ist genauso bereit, das auf der anderen Seite noch zu machen, weil sie ja salonfähig ist. Und verbockt hat das Pfeifen mit ihrer Regelbehörde, die nicht durchgreift. Wenn die vorgeben würde, hören jetzt mal, das machen wir es so. Wer bei einer Schwalbe verwünscht wird, live oder auf Video, wird zuerst mal verwarnt, das zweite Mal gibt es Spielsperren. Da muss man nicht gerade durchdrehen. Ich sage jetzt direkt zwei Spielsperren, ist einfach viel. Aber man darf ja darauf hoffen, dass es lernend. Hast du mal das. Dann hast du mit dem Schiedsrichter redet nur noch einer, das ist der Captain, also zwei, die beiden Captain. Jeder andere, der kommt, nur schon ansatzweise oder die Hände verwirft oder irgendwelche mit bunten Stangen schlongliert, um die Aufmerksamkeit vom Schiedsrichter auf sich
zu ziehen. Würde ich aber jetzt gerne sehen, zum
Beispiel. Ja, im Zirkus schon, aber nicht auf dem Fußballplatz. Sofort eine gelbe Karte. Goalie, die nicht abschlägt, sofort eine gelbe Karte. Stoppuhr 5 Sekunden, abschlagen, los, gelbe Karte, zweimal vom Platz. Nein, das klingt jetzt drastisch und dann kommen sie wieder mit den Emotionen. Ja, aber die Emotionen, das hat doch mit dem nichts zu tun.
Nein, das hat mit Emotionen eben, wirklich
nichts. Wenn du jetzt die Statistik anschaust, in der Premier League hast du von 90 Minuten, die gespielt werden sollten, hast du einfach noch 55 Minuten Action. Gut, 13 Minuten lang schauen die Leute dabei zu, wenn ein Goalie einen Ball anstarrt.
Gut, aber du hast immer mit einer Spielzeit von 60 Minuten gehabt. Oder?
Aber das wird langsam, jetzt hast du noch 10 Minuten weniger. In den letzten 10 Jahren ist es von 65 auf 55 Minuten, aber durchschnittlich Spielzeit pro Spiel, tatsächlich Spielzeit. Und die Zeit, die oben drauf gelegt wird, ist eben, die kannst du nicht vergleichen. Die hat nicht die gleiche Qualität wie jetzt, sag jetzt die Zeit von der 55. bis zur 60. Minute. Weil auch dort wird wieder Zeit geschunden. Oder?
Gut, das könnte man in dem Sinne relativ einfach lösen, als dass man einfach die Uhr anhalten, wie eigentlich jedem anderen Sport sonst auch. Rugby nicht.
Ja, und dann aber glaub,
sonst läuft ja, nie weiter, wenn der
Ball raus ist. Gerade im Rugby brauchst du solche künstlichen Massnahmen nicht, weil sich die korrekt verhalten. Dort der Schiedsrichter wird mit Sir angesprochen. So unverständlich, dass es für uns tönt. Ich finde ein bisschen übertrieben. Eben, aber es ist einfach, so bringst du den Respekt her.
Ist nicht
von den Regelhütern, finde ich. Aber eben, das Beispiel da. Das Problem ist halt, man schaut gerne her, oder, wenn es etwas ist, wenn es ausdicken auf dem Platz. Ich finde,
das ist unterhaltsam.
Das ist unterhaltsam, ja. Man muss das ja auch nicht verhindern, kannst du es nicht. Weil, man hört ja, um was es geht. Es geht um Emotionen und die Leute sind nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren. Darum, ich würde das nicht einmal gesagt, der Chuck, also der Bruder, der Granit, würde eigentlich gerne beim Hockey sehen, weil der mit seinem Eifer und mit seiner Leidenschaft auch so würde zum Hockey passen, nur der hätte keine Chance. Also wenn der nach jedem Check nach Revanche sucht und sich will rächen und seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat, dann bist du erledigt.
Wenn er nicht auf den Kopf geht, dann würde sich relativ schnell adaptieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also du redest jetzt vom Granit-Xhaka. Talent-Xhaka ist wahrscheinlich ähnlich, aber das ist ja... Ja, jetzt sind wir ich sehr im einfach, Bereich kannst, der Hypothese.
Kannst, ja, aber du kannst nicht mit Emotionen allein entschuldigen. Das funktioniert einfach nicht. Weil selbst im Fußball, wo meiner Meinung nach wirklich kein Kontaktsport mehr ist, weil alles
sagen.
Abpfiffen wird sofort, musst du mit gewissen Sachen rechnen, oder dass du mal gerempelt wirst. Oder, aber es ist halt schwierig, das als Konsument noch zu glauben, weil die sich so oft und so schnell fallen lassen und dann noch schreien dazu. Und,
Was ich sehr erstaunlich finde, im Nachgang jetzt zu dem konkreten Vorfall oder zu diesen Vorfällen, vor allem zu den Affischen, Basel-Zürich, der FCZ war die abzocktere Mannschaft dort. Also es hat eine Mannschaft gegeben, die im Abstiegskampf steckt und eine Mannschaft, die noch zweit werden will, die irgendwie noch die Champions-League-Qualifikation schaffen und die am Donnerstag erfreulicherweise die Chance hat, in der Conference League im Halbfinale Grosses zu erreichen. Und Zürcher, der Abstiegskandidat, sind die, die alle Register gezogen haben, sehr, zum Teil unappetitlich, eben wenn es um die Schwalbe geht, alle Stilmittel genutzt haben, die irgendwo in der Grauzone sind. Und Basler sind voll darauf hineingehauen. Mhm. Also man hat sich dann irgendwo, dass man sich ganz am Schluss hier ist, wenn der Match entschieden ist, das mag noch irgendwo noch jemand anders hergehören, wenn man es ganz nüchtern anschaut. Aber im Kontext von dem Spiel und wenn man sich auch überlegt, wie die Saison läuft, also man hat jetzt am Schluss lande ich dann gleich auch noch einmal beim Trainer, beim Heiko Vogel, wo
kann ich wollen sagen.
Eigentlich kann es einem ja nicht erstaunen, wenn man sieht, wie sich der Heiko Vogel verhält an der Seitenlinie 90 Minuten lang. Also jedes Mal, wenn der in einer Fernsehübertragung im Bild ist, ist das Gefühl, es platzt mit gerade eine Ader. Er sagt von sich, sie sind ganz schlechte Verlierer und erklärt damit relativ viel.
Wen kümmert
es? Und dann erstaunt mich aber auch nicht, dass die Mannschaft auf dem Platz in irgendeiner Form sich ähnlich verhält,
ja,
oder wenn der
also
oberste Chef diskutiert oder das sogar vorlebt, dann ist das keine grosse Überraschung. Ich würde jetzt im Heiko Vogel keine direkte Verantwortung geben für das, was passiert ist, aber...
Nein, für das nicht, aber das ist ein Grundrauschen, wo man ist so. Und natürlich verhält sich eine Mannschaft nicht hundertprozentig so, das ist nicht kongruent, aber das beeinflusst die Spieler logischerweise, wenn ein Trainer schon die ganze Zeit schreit, nervös ist, nichts kann verarbeiten, keine Souveränität ausstrahlt. Natürlich nimmst du das auf als Spieler. Und das, als Profi hast du manchmal das Gefühl, auch wenn der da draußen schon ausdickt und der vier auf dem Platz auch, oder? Also, ich finde, das ist auch eine ganz schlechte Ausrede. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ja, wer verliert gerne? Ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich wenige Leute, die sich professionell mit Sport beschäftigen, wo sagen würden, ja, ich habe es eigentlich noch gern, wenn wir regelmäßig aufs Dach kriegen. Das ist völlig absurd, so eine Aussage. Natürlich verliert niemand gern und das gehört ja auch nicht zum Business. Im Profisport ist man zahlt dafür, dass man gewinnt. Ja,
ja, aber jemand muss verlieren, in den meisten Fällen.
Das gehört dazu, das ist die Verarbeitung. Da finde ich, liegt auch viele Marken beim Heiko Vogel. Also die Verarbeitung, das heisst, du konditionierst die Leute darauf, dass wenn man verliert, dann kann man auch die Nerven verlieren. Das bedeutet aber schon wieder, du kostest dir selber wahnsinnig viel Energie, die du eigentlich brauchen würdest, um das zu verarbeiten, was auf dem Platz passiert ist, und vor allem zum bereit sein, um es nachher besser zu machen. Also da hast du jetzt, eben, wir sagen nicht, dass der Heiko Vogel zu schuld ist an dem, was nachher passiert ist. Das ist die Verantwortung vom Daulan-Xhaka, wie er sich verhält, dann schlussendlich. Aber es hat einen Einfluss, sage ich. Also wenn du einen Trainer hast, der ganz ruhig daneben steht und die Spieler so konditioniert haben, bleiben souverän, wenn einer halt mal eine Notbremse und so weiter. Es kann mal etwas passieren, man soll die Emotionen nicht abwürgen. Nur darf man die Emotionen nicht dazu missbrauchen, irgendetwas zu entschuldigen, was mit den Emotionen nichts zu tun hat, sondern einfach mit einem absoluten Kontrollverlust. Und das hat mit den Emotionen nichts zu tun. Das ist die Impulskontrolle, oder?
Was mich im Vogel erstaunt, und es tut mir fast leid, Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein paar Mal schon über ihn geredet und es ist immer in diesem Kontext irgendwie. Er beklagt sich gerne über Schiedsrichter, fährt irgendwelche Journalisten an.
Fürchterlich.
Am Wochenende hat er recht gehabt. Nur, irgendwann hört man es nicht mehr. Oder? Also, er ist eigentlich, seit er auf die Trainerbank gekommen ist, also schon, er ist ja schon vorher auf der Bank gewesen, als er als Sportchef geholt worden ist im Winter. Ich glaube, gegen St. Gallen war es sein erster oder einer der ersten Auftritte in der Super League nach seiner Rückkehr. Alex Frey noch Trainer, er als Sportchef unten, wo er sich mit der St. Galler Bank anlegt. Oder? Relativ gut sichtbar, wo du denkst, ja, der Sportchef ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der dann zuvorderst stehen sollte, sondern irgendeine ruhige, eher eine Ruhe in seiner Präsenz ausstrahlen. Und es hat, wahrscheinlich ist es irgendwo eine Typfrage. Aber man fragt, also gleichzeitig die Frage, die sich dann stellt, ja, was machst du mit dem Typ? Oder ist das nachhaltig, wenn du die jedes Mal dermaßen abreagierst und nachher jedes Mal ins Fernsehen gehst und jedes Mal, also gefühlt jedes Mal, er hat es garantiert nicht jedes Mal gemacht, aber sehr oft in den letzten Wochen so der beliebte Satz gesagt, ja, zum Schiedsrichter sage ich jetzt nichts, sonst würde ich, jetzt am Sonntag gesagt, sonst würde ich 50 Jahre gesperrt. Wo dann jeder weiss, natürlich, was gemeint ist. Ist jetzt auch nicht furchtbar clever. Und es verliert seine Wirkung auch irgendwann. Also, weil ich als Zuschauer habe jetzt ein paar Mal gefunden in den letzten Wochen, ja, man könnte bremsen, jetzt hat er recht am Wochenende, am Sonntag. Und hören man es aber gleich nicht mehr. Und vielleicht Schiedsrichter auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht löst das auch unterbewusst sogar noch etwas aus. Wenn du das Gefühl hast, wegen jedem Blödsinn hast du einen an der Backe.
Ich habe jetzt das Gefühl, es wird im Fußball generell nur noch über VAR und Schiedsrichter diskutiert.
Ja, wir nicht, auch jetzt.
Nicht mehr anders. Ja,
komm, wir reden über etwas anderes.
Gut.
Ist okay.
Hockey-WM.
Endlich! Hockey-Saison.
Züniger.
Im vollen Gang. Die Eishockey-WM fängt an. Am Wochenende, am Freitag geht es los. In
Schweiz.
Lettland und in Finnland. Wir sind in Lettland stationiert. Also die Schweizer Nationalmannschaft spielt dort ihre Gruppenspiel. Steigt ein mit einem Spiel gegen Slowenien. Stimmt das?
Slowenien stimmt.
Richtig. Ja. Also, Eishockey.
Ja, zum Glück ist Hockey-WM. Du hast es schon so angekündigt. Endlich ist wieder Hockey-WM. Ich bin ja selber
alle
mit Hockey wieder aufgewachsen, aber ich muss selber sagen, also die Hockey-WM jedes Jahr, das entwertet auch den Anlass unheimlich. Und die Argumentation von dem lausigen Hockey-Verband IHF, eben, dass es ohne nicht geht, weil es alles querfinanzieren muss, so, das ist auch nicht mehr glaubwürdig, weil einst, wo es um Olympische Spiel gegangen ist und NHL-Spieler einfliegen, hat man plötzlich 40 Millionen gefunden irgendwo, wo man dann alles hat können zahlen. Und sonst ist man immer klamm. Bis zum geht nicht mehr. Also man lebt von der Hand im Maul, muss jede WM finanziert wieder die ganze nächste Saison. Das ist alles unglaubwürdig. Und da würde man sich gefallen tun, wenn man da Pace würde ein bisschen senken und sagen, ja, alle zwei Jahre lang ab vorig und dann haben wir Olympische Spiele und dann hast du einen Rhythmus, der einigermaßen verkraftbar wäre. Eben der WM-Titel, den kannst du gar nicht geniessen. Nachher ist Sommerpause, Pause.
Sommerpause sollte ich noch drauf tun. Stimmt, jetzt
ja, was sagst du. Die mache ich am 23. drauf, übrigens, das darf ich nicht vergessen. Ja,
nein, Gang unbedingt. Ja. Das ist ein Dienstag.
Wie?
Das ist ein Dienstag.
Das ist ein Dienstag. Ja. Ja. 37 Termin.
Ah ja.
Bei der Amag.
Gut, das ist früh.
Ja.
Denke mir früh.
Ja, das mache ich zuerst ein paar Klappmesser, ein paar Strecksprünge. Dann gehe
ich. Dann ein Gonfibrot mit Greyer.
Nehme ich mit oben drauf auf den Weg.
Und dann los. Aber wenn wir jetzt kurz mal wegkommen vom strukturellen Problem und her auf die WM. Weil am Schluss kommt ihr dann gleich Euphorie auf, sobald es ein bisschen läuft. Also ich beobachte das bei mir. Ich finde immer, ja, jetzt okay, jetzt ist die WM, jetzt schauen wir mal. Und dann gewinnt die Schweiz ein paar Matches und dann wird es spannend. Weil dann ist es dann gleich, du hast grosse Nationen, die dort sind, zum Teil interessante Spieler. Und man kann dann gleich etwas gewinnen. Jetzt ist es 10 Jahre her, dass wir zum ersten Mal WM Silber geholt haben, 2013. Dann 5 Jahre später noch eins. Also eigentlich wäre es jetzt wieder Zeit. Rein vom Rhythmus her. Wenn wir geschwind das Kader anschauen, das ist heute Dienstag, wir nehmen am Dienstagmittag wieder auf, rausgekommen. Nicht uninteressant. Hat ein paar Knackpunkte, die wir vielleicht besprechen können. Erste Auffälligkeit, Roman Josi nicht dabei. Keine Überraschung. Kopfverletzung, sagt man, die ihn aus dem Gefecht setzt. sicher eine Schwäche, logischerweise. Der beste Schweizer Eishockey-Spieler der Gegenwart und wahrscheinlich auch von der Geschichte. Ist nicht dabei. Stattdessen, glaube ich, die Abwehr relativ solid. Tim Berni aus Columbus und Janis Moser aus Arizona, die zwei NHL-Spieler aus dieser Saison in der Abwehr. Und dann in der Offensive wird es eigentlich spannend. Dort ist neu wieder, nein, neu wieder dabei, das kann man nicht sagen, ist wieder dabei mein persönlicher Lieblingsspieler. Tanner Richards spielt endlich wieder in der Nazi. Ich glaube nach 5-6 Jahren, wo er nicht mehr dabei war. Weil, ich weiß es eigentlich gar nicht genau, hat dem Nationaltrainer nicht wirklich gepasst. Jetzt ist er mit Servet Meister geworden.
Ja.
Grosse Präsenz in diesen Playoffs gehabt. Sowohl während dem Spiel als auch während der Unterbrüche.
Mhm.
Und wird jetzt belohnt mit einem Nazi-Aufgebot für die WM.
Ja, das ist irgendwie auch der Tatsache geschuldet, dass irgendwo die Zentren ausgegangen sind oder nicht die zur Verfügung hast, wo du vielleicht gewünscht hast. Also mit dem Nico Hischi hat man wahrscheinlich irgendwann mal gerechnet im Verlauf der Saison, bis New Jersey dann wirklich gezeigt hat, dass da viel möglich ist. Auch richtig Playoffs. Jetzt kommt der Malgin noch als Zentrum. Ich glaube, Richard ist ja auf internationalem Niveau nie ein richtig offensiv wirkungsvoller Center gewesen. Er ist sehr gut bei den Bullies. Er beherrscht das Boxplay zum Beispiel, kann sehr gut Pass spielen und so weiter. Tempo fest, ja, es geht. Aber rein als Offensivcenter taugt er wahrscheinlich auf internationalem Niveau nicht. Aber er ist multifunktional, sagen wir es so.
Zwei-Weg-Center nennen wir in der.
Das ist natürlich ein bisschen verdächtig auch, oder? Also das ist dann so ein bisschen eine Verlegenheitslösung vielleicht. Aufgrund von der Leistungen in der Meisterschaft hat er es natürlich verdient, nur was heisst das schon? Also bei der WM musst du nachher, es sind andere Attribute, die zählen.
Ja, aber jetzt sagst du, der hat es auf internationalem Level gebracht, der hat die Chance gar nicht bekommen.
Ich habe nicht gesagt, er hat es nicht gebracht.
Oder er kann es nicht.
Es fehlen ihm gewisse Sachen, oder? Also die Spritzigkeit zum Beispiel, wo du einfach brauchst, um dich durchzusetzen im offensiven Bereich, die musst du haben, nur mit Bulli gewinnen allein. Das kann dir auch eine Rolle garantieren, logisch. Aha. Du musst ein Center haben, wo weißt, der verliert nicht jedes Bulli, wenn es zum Beispiel um Powerplay geht oder Boxplay. Auch noch wichtig. Aber als rein Top-2-Center sehe ich ihn nicht.
Gut. Die Center-Position ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Dennis Malgin kommt. Das ist eine sehr gute Nachricht, denke ich. Also wenn es um offensiv effektive Spieler geht, Gaëtan Haas von Biel sicher wert. Das sind wahrscheinlich Top 2 Center. Da gibt es noch den Gorvi.
Gorvi, ja, der dann mit dem Niederreiter zusammenspielen wird.
Und dann mit dem Richard noch ein vierter Center. Also das ist eigentlich für Schweizer Verhältnisse schon fast üppig. Andres Ambio wird nicht müssen Center spielen.
Nein.
Ja, das hätte er ja zwischendurch noch
müssen. Ja, nein. Dort sind wir, der Malgin verändert das Gesicht von dieser Mannschaft natürlich schon. Der Nino sowieso, das ist klar. Das sind NHL-Spieler. Und wenn man sich jetzt die NHL-Playoffs anschaut, was das bedeutet an Tempo, Wucht, Intensität, Mobilität, Schussabgabe, Shot Selection zum Beispiel, das ist eine andere Welt. Und diese Spieler dabei zu haben, das tut der Mannschaft gut. Die haben ja immer auch gewisse Vorbildfunktionen, wo sich dann die anderen auch daran orientieren können. Weil vor allem beim Niederreiter hat man gesehen in den letzten Jahren, der ist ein bisschen immun gegen die Nervenspiele, die einmal doch ein paar von unseren Spielern noch heimsuchen. Dann. Also er bringt dann einfach seine Leistung. Er ist robust, geht in Zweikämpfe, ist vor dem Goal präsent. Das brauchst du international einfach und das macht es ein bisschen einfacher. Wenn er es dann macht, ziehen ein paar andere mit. Und das heisst nicht, dass unsere Schweizer Spieler nicht machen, aber es ist in der heimischen Meisterschaft, die sehr unterhaltsam ist, aber schon sehr viel erlaubt. Wo man sagt, es hat jetzt mit defensiver Disziplin nicht sehr viel zu tun. Aber das ist sehr unterhaltsam. Aber auf dem internationalen Niveau, obwohl sich dort Kräfte auch ein bisschen verschieben in Richtung mehr Offensive noch, brauchst du doch gute Leute, die auch wissen, wie man Goal verhindert, nicht nur Goal schiesst, weil ja, gegen die Top-Nationen nützt es nichts, wenn du 4 Goal schiessst und 6-7 kriegst. Oder?
Du musst immer eins mehr machen als die anderen.
Richtig. Ja, in dieser Zählweise, die wir bevorzugen, ist es halt einfach so, es nützt dir nichts.
Was ist eigentlich mit Kevin Fiala?
Ich glaube, der Position lädt man auf. Man hat jetzt zwar 25 Spieler im Kader, aber die müssen nicht alle gemolden werden. Das heisst, du musst dir einen Chef nicht schon alle mitteilen und sagen, das sind unsere Spieler. Man kann eine Position offen lassen. Scheinbar gibt es noch Verzögerung bei der Freigabe. Oder sie sind sich noch nicht klar darüber, ob es noch gehen will oder nicht. Er war schon noch angeschlagen in den Playoffs, bevor er wieder gespielt hat.
Sein also Team, Los Angeles Kings, die da müssen sich irgendwie noch positionieren. Die selber ein bisschen vorwärts machen. Weil würde logischerweise die Mannschaft schon einmal zusätzlich veredeln. Also für alle Spieler,
ja, die unbedingt.
Also das zwei Saisons eigentlich sich als einer der besseren Scorer in der NHL etabliert hat.
Unbedingt, ja. Und wenn man dann noch weitergeht, Schritt, hofft man vielleicht noch auf Leute aus New Jersey. Andererseits, aus reinstem Patriotismus, hofft man aus New Jersey in dieser Serie gegen Carolina noch etwas reisen kann. 2-0 hinter der Eichs. Im Moment, wenn wir aufnehmen, steht es 2-1. Timo Meier, der aber nicht an die WM kommen wird.
Siegetaler
und Akira Schmid. Ja. Das sind, da wäre dann doch nochmal die Mannschaft nochmal ein anderes Gesicht. Aber ich glaube, auch wenn du jetzt den Fiala noch kriegst, das ist schon ein außergewöhnlicher Spieler, der mit seiner Raffinesse und mit der Wucht, die er mitbringt, die Offensive schon nochmal beführen könnte. Ja, dann hast du wieder ein anderes Gesicht. Aber ich glaube auch so, die Mannschaft, es ist ja immer so, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt, weil man die anderen Mannschaften auch noch nicht kennt. Also man sieht die Kader, aber wie stark die tatsächlich sind, weiss man ja dann nicht. Also weißt du, bei Slowenien zum Beispiel, wo der erste Gegner ist, das letzte Mal vor 6 Jahren gegen die gespielt, in Paris auch das Auftaktspiel gewesen. 4-0 geführt und am Schluss müssen sie Penalty schiessen. Also, sind dann, jahrelang sind das immer die schwierigsten Gegner gewesen, weil da der Erfolgsdruck am grössten war, die sogenannte Pflichtsieg.
Jetzt fängt es gerade mit einer Reihe so Match an. Ja. An dieser Weltmeisterschaft. Wir haben es versucht, vorher rauszusuchen. Jetzt habe ich es natürlich geschafft, das wieder wegzulegen.
Slowenien, rechtzeitig. Kasachstan, Norwegen. Norwegen, Kasachstan.
Relativ gleich mal, richtig. Ja,
die ersten drei. Und dann kommen dann die, die man nicht unbedingt
die Grossen
können muss schlagen. Und am Schluss noch Lettland. Oder? Das ist so ein bisschen inszeniert, damit Showdown und Viertelfinale dann vielleicht noch heiß ist. Aber die Letten sind gefährlich, die haben den, also nicht den Patriotismus, muss ich sagen, von den Leuten daheim und das beführt die. Bei denen hast du nicht das Gefühl, dass das ein wahnsinniger Nachteil sein kann.
Die Letten, die...
Plötzlich sind die wie immun gegen diese Emotionen, die wir dann vielleicht brauchen. Heimnachteil.
Ralf Krüger, legendär. Für die CO2-Bilanz nicht schlecht. Ich glaube global, dass die Weltmeisterschaft zum Teil in Lettland stattfindet, weil die Letten so gut reisen, die lettischen Fans, dass normalerweise das kann nicht gut sein für das Klima auf unserem Planeten. Genau am 13. am Samstag am 11.20 Uhr. Natürlich, klassische Hockey-Zeit. Fangen wir an gegen die Slowenen, dann Norwegen geht am Sonntag, dann am 16. Schweiz, Kasachstan, dann kommen die Grossen, Slowakei, Kanada, Tschechien und dann die Letten am Schluss. Ich bin gespannt bei den Kanadiern, ob wirklich der Milan Lucic wirklich kommt. Mhm. Als NHL-Schlachtross, betone ich auf Art. hat in der NHL sicher nicht mehr den Einfluss und die Ausstrahlung, die er mal hatte. Ich bin sehr gespannt, was der auf dem Niveau, wo an so einer Weltmeisterschaft herrscht, wo ja kein schlechtes Niveau ist, aber es ist sicher anders als in Nordamerika, was der noch bewirken kann, ob der eine Wirkung hat und wenn ja, welche.
Ja, man ist gespannt, was mit dem weiterläuft. Er hat ja schon angekündigt, dass er weiterspielen will und dann spekuliert wurde darüber, dass der sich eignen als Bodyguard vom Nummer 1 Draft, den wir jetzt seit heute Morgen früh kennen, Bedar bei Chicago. Wahrscheinlich noch keinen Vertrag unterschrieben, aber die haben recht. Also könnte Lucic vielleicht dort landen, ich sehe den Sinn von dem nicht mehr, weil die ganze Bodyguard-Geschichte ja eigentlich in der NHL auch nicht mehr so funktioniert, wie man es mal gemeint hat. Also die Spieler, die müssen sich selber können verteidigen. Das hat man am Beispiel von Crosby gesehen, wo sich einfach in jedem Zweikampf muss durchsetzen muss. Ich glaube, bei da blüht das gleiche Schicksal. Was der Lucic da so ausrichtet, verstehe ich nicht. Und was er auf grösseren Eisfelder soll ausrichten, verstehe ich erst recht nicht, weil es sind dann doch 4 Meter mehr auf beiden Seiten und ihm da davon zu kommen, ist dann relativ einfach. Also, Läufer ist nicht...
Ich bin gespannt.
Aber wenn er einen am Finger kriegt, dann
Dann ja, genau dem.
Dann wird er massakriert, nur ja, ist der Lucic dann auch nicht mehr von grossem Nutzen. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht macht er auch Spass. Also zugeschaut habe ich dem immer gerne in seiner Glanzzeit, Boston zum Beispiel.
Ja, das ist eine Leine.
Da läuft
doch etwas.
Ja, oder? Genau. Ja.
Überraschungen und Spannung haben wir jetzt uns erhofft. Und jetzt
was mich schon wundern nimmt, ja, dass die Formel 1 immer wieder auftaucht.
Ja.
In dem wöchentlichen Podcast. Also, ja. Können wir mit dem aufhören, weil es ist tatsächlich eigentlich peinlich für die Formel 1, was da läuft.
Also am Wochenende war Grand Prix in Miami.
Ja.
Grosse Show im Vorfeld. Mit Cheerleaders plötzlich gehabt. Mhm. Nachdem man die Grid Girls meiner Meinung nach völlig zu Recht abgeschafft hat vor ein paar Jahren und gemerkt hat, ah, ist vielleicht doch nicht mehr zeitgemäß. Halbnackte Frauen einfach nur, damit man halbnackte Frauen hat, von einer Kamera oder auf einer Bühne oder wo auch immer herzuschüpfen. Jetzt hat man gefunden, Miami irgendwie im Football entlehnt, wahrscheinlich Cheerleader Teampräsentation mit Trocheneis oder was ist es, eine Nebelmaschine gewesen. Die Fahrer haben es glaube ich auch nicht wirklich lustig gefunden oder
mindestens die sind ein bisschen überfordert gewesen.
Genau, sind da einzeln vorgestellt worden. Also eine Art Show-Effekt, den man versucht hat zu erzeugen. Das Problem nur, das Rennen selber ist jetzt keine Mega-Show gewesen.
Ja, vor allem sehr ernüchternd für alle anderen und vor allem für den Checo Perez, der vom Verstappen noch überholt worden ist, als Neunter gestartet. Also muss man mal geben, oder? Also das sollte eigentlich in einem interessanten Wettbewerb und einem gut konstruierten Feld sollte das gar nicht möglich sein, dass der Neunte einfach so durchfahren kann. Und der ist ja am Checo auch vorbei, wie nehme ich den halt auch noch. Tut mir leid, sorry, Teamkollege. Ja. Also da stimmen die Ansprüche und die Realität nicht mehr miteinander überein. Also die Liberty Media, die gesagt hat, wir müssen das wieder spannend machen. Das Formel 1 Zirkus, da muss etwas laufen, da muss jeder eine Chance haben zum Gewinnen. Das sind leere Worte gewesen, man hat es auch gesehen, mit dem Salary Cap. Ein Verstoß hat es geheißen, Punkte sind weg, nichts passiert. Also kannst du alles nicht glauben. Ist alles immer noch genau gleich. Und der Vorsprung, den Red Bull hat, weil es wahrscheinlich zu viel Geld ausgeben, um das Auto zu entwickeln, das nachher Blaupause ist für alle anderen, unter diesen Regeln, ja, der Vorteil, den behalten sie jetzt, bis die Regeln wieder geändert werden. Das heisst, wir werden Red Bull-Dominanz sehen über die nächsten Jahre. Und wenn das jemand lustig findet, weiß nicht, das wird sich dann irgendwann ausregulieren. Da helfen auch Netflix-Serien und Staffeln nicht mehr, weil auch die jungen Leute, die wollen spannend sehen.
Das ist das Problem. Also ich habe am Sonntagabend reingeschaltet und ich bin jetzt sicher nicht der regelmässigste, bin kein Dauer-Zuschauer bei der Formel 1. Es war also schwierig, zum dranbleiben.
Ja.
Und du begeisterst mich noch relativ schnell für eine Sportart, wenn ich mal zuschaue. Wenn du weißt, wie es ausgeht, ist es schlecht. Das ist wie im europäischen Fußball. Wenn in einer grossen Liga klar ist, wer gönnt, da auch. Klar, du kannst hoffen, dass einem irgendein Husarenstück gelingt oder dass bei einem Boxenstopp etwas schief geht. Oder dann gibt es vielleicht irgendwo im Mittelfeld mal einen Kampf, der spannend ist. Aber am Ende sollte es ja schon darum gehen, wer gewinnt. Und wenn ja, das und schon sehr früh klar ist,
ja,
du verlierst mich rasch wieder. Also Netflix auf Netflix wird die Saison besser sein,
ja,
wenn man nächstes Frühling kann schauen kann, was im 23 gelaufen ist, als sie jetzt in Echtzeit ist.
Hoffentlich, sonst wird es keine Gasse haben.
Aber der Roger Federer war auf der Piste.
Ja. Hat
sich mit dem Mick Schumacher in Mercedes gewagt.
Ja, genau. Ist das wenigstens spannend gewesen?
Aus Schweizer Sicht. Ja, der Federer ist für eine Art Welttournee gerade. Met Gala, bei den New York Knicks war er. Ich glaube, irgendwo ist noch Mode.
Mirka, hast du nicht mitgefahren in ihrem Kostüm, oder?
In diesem Federkleid?
Mhm.
Ich hätte sie nicht gesehen.
Ich weiß es nicht. Was ich noch bemerken, es hat ja früher, der Ausdruck gibt es immer noch Petrolheads, das sind die richtigen Racer, oder? Also die alles lustig finden, was rund um die Veranstaltung passiert, wo sich auch wirklich für die Teams begeistert haben. Aber die Materialschlacht, das interessiert die neuen Zuschauer nicht, die wollen einfach spannende Rennen sehen. Ob jetzt da Mercedes sich einen technologischen Vorteil erarbeitet hat oder Red Bull, das ist denen gleich. Also das sollte es auch nicht gehen, aber das ist halt immer schon das Wesen von der Formel 1 gewesen und Liberty hat es ändern wollen und hat es nicht geschafft. Es ist immer noch das Gleiche. Aber wer da das bessere Auto baut, ich will wissen, wer der beste Pilot ist. Das ist mein Wettbewerb. Wer gewinnt das Ding? Und wir haben schon mal gesagt, Red Bull kann ich mir nie kaufen. Die machen Büchsen mit Getränk drin und kein Auto. Und die sind besser als Ferrari und Mercedes. Das ist ja ein Hohn. So.
So.
Das war ich ein bisschen Dampf am Lachen.
Nein, aber du bist aus den Emotionen raus, um es mit dem Taula Chaka zu sagen.
Also Tauli hat jetzt...
Bringe mich in Sicherheit.
Er hat jetzt einen Kopfstoß
versetzt. Nein. Also wenn die Ärger hat sich jetzt gegen Red Bull und gegen Ärger. Die Regeln gerichtet. Also wenn hättest du dir jetzt müssen eine Red Bull-Dose so an der Stirn... So, ja. Wie, früher hat man das, macht man das noch? Wenn man Dosen entsorgt hat, mit dem Fuß drauf geschaubt und dann hat es die ganze Härte gegeben, wo sich die Red Bull oder wo sich die Bier oder sonstige Dosen.
Homer Simpson kann das mit dem Bauch
zertätschen. Ja, siehst du, so hat jeder seine Talente. Habe ich letztens gesehen. Wir haben Talent, lang zu schwätzen, darum
bin ich
schuld. Jetzt schleunigst du zum Endspurt.
Ja, machen wir.
Endspurt.
Im Endspurt geht es zuerst um, natürlich, 9. Mai, um Ski. Die Swiss Ski Award Night steht an und sie ist logischerweise Skigebiet in Zürich-Oerlikon. Das heisst, bei dir vor der Tür, ich nehme an, du gehst rüber und bringst, weiss nicht, einen Tee, einen von deinen Tätli-Tee auf den Rotteppich.
Nein, die sollen mich bloß in Ruhe lassen, das ist wirklich bei mir in der Nähe. Wenn ich Lärmbelastung oder Belästigung wahrnehme, dann setze ich zum Tauli an. Also dann kopfstoße ich die nieder dort auf ihrer Bühne. Wieso machen die das überhaupt? Gut, das ist ein Endspurt, es muss schnell gehen. Es gibt kein Karma. Chicago Blackhawks, man hat schon darüber geredet, kriegen der Herr Bedard Nummer 1 draft.
Ja, das ist ein bisschen... Also schön für Chicago, Connor Bedard, also eins von diesen Generationen-Talent, von man sagt, Nummer 1 Pick in der NHL, wird er ziemlich sicher sein, wenn man in Chicago nicht völlig die Nerven verliert. Ist eigentlich unmöglich. Es gibt kein Karma, ja. Chicago ist vor kurzem aufgeflogen, dass man doch einen gröberen Missbrauchsskandal vertuscht hat. Da hat ein Team angestellt, einen jungen Spieler sexuell missbraucht. Man hat dann einen unter den Teppich gekehrt und den Angestellten sogar noch weitergeschickt zu einer Universität unter anderem, wo er hat dann als Betreuer arbeiten konnte, dort weiter sein Unwesen treiben. Also gar kein Ruhmesblatt. Man hat dann auch nicht wirklich kooperiert bei den Ermittlungen. Alles sehr unappetitlich. Der Beweis, dass es kein Karma gibt, ja. Wenn Chicago am Schluss, am Ende, zwei Jahre später, mit dem Number One Draft Pick rausläuft. Mhm. Eigentlich nicht in Ordnung. Samuel Giger, einer der grossen Figuren im Schweizer Schwingsport. Am Wochenende zum zweiten Mal im Einsatz gewesen in dieser Kranzfestsaison. Wieder nicht gewonnen, was bei anderen normal ist. Ist bei Samuel Giger eine kleinere Sensation. Zwei Feste ohne Sieg.
Ja, ich hoffe eigentlich für ihn, dass er sich in diesem Jahr auf den Anlass konzentrieren kann, der tatsächlich wichtig ist. Natürlich für jeden Kranzfest-Sieg ist schön und wichtig, aber wenn du ein Unspunnenfest hast, willst du vor allem das gewinnen. In der Vergangenheit hat er ja Serien-Sieg gehabt und nachher, wenn es darauf angekommen ist, ist es ihnen nicht so gut gelaufen. Vielleicht dreht sich das mal um, möchte ihm es gönnen. Apropos Nummer 1, Alcaraz, Tennis. Was muss der noch machen? Der ist wie weit vorne? Der ist...
Im Moment...
Nummer 2.
Er wird Nummer 1, wenn er in Rom, wo jetzt gespielt wird diese Woche, er wird in der ersten Runde jetzt freilos haben und in der zweiten Runde muss er einfach auf dem Platz stehen.
Ah.
Und dann ist er wieder das Nummer 1 und zieht er wieder am Novak Djokovic vorbei.
Also er ist eigentlich...
Er ist das Nummer 1.
Ausser...
Er wird vom Blitz getroffen. Dann. Aber dann ist wahrscheinlich das sein
kleinste Problem. Zimmerservice serviert irgendetwas... wo etwas hervorruft, wo er noch nicht auf dem Platz stehen könnte. Also böswillige
Manipulation. Genau. Conference League am Donnerstag. Spielt der FC Basel wieder. Möglicherweise mit dem Talan Chaka, der zwar für 8 Spiele gesperrt worden ist, aber das gilt nur in der Schweiz. Das heisst, in der Conference League gegen Fiorentina, wo es am Donnerstag zuerst auswärts für Basel ernst geht im Halbfinale, ist er mindestens spielberechtigt. Tipp?
Ich habe das Gefühl, das fällt Basel im Moment einfacher in diesem Wettbewerb gut aussehen. Darum kann man sich vorstellen, dass da ein gutes Ergebnis rausschaut. Vielleicht nicht gerade der Sieg, ist doch Fiorentina, aber der italienische Fußball ist auch nicht mehr, was er mal war. Ich kenne ein paar Leute, die jetzt furchtbar hässig werden. Sorry, Ralf. 1-1 vielleicht.
Ein 1-1 auswärts.
Ja.
Das wäre sehr gut.
Ja.
Tut mir sehr schwer. Ich glaube, also so ein Ereignis wie jetzt am vergangenen Wochenende mit dem FCB, das kann zwei Sachen bewirken. Entweder so eine Trotzreaktion oder es kann völlig destruktiv sein innerhalb von einem Team. Lustigerweise hat ja Basel diesen Lauf gehabt und auch das nötige Glück, abgesehen davon, in dieser Conference League-Saison. Also mehr als einmal war es auf Messerschneidung, Penaltyschiessen, Goalie-Fehler, die dann geholfen haben, dass man weitergekommen ist. Für das muss man sich übrigens nicht schämen, ist sehr erfreulich. Ich glaube, auswärts in Florenz, so kurz nach dem aufreibenden Spiel, es wird jetzt nochmal zwei Tage diskutiert über den Sonntagsmatch. Florenz gönnt das. 2-0. Würde aber Basel nicht abschreiben für das Rückspiel. Und dann, am Wochenende, noch einmal der FCZ. Schon wieder. Das mal gegen Neumeister. Neumeister gegen Altermeister. In Bern, im Wankdorf. Sonntag am 4. ab 2. IB Zürich. Zwei Fragen. Wer muss sich das mal vom Nikola Katic provozieren und wie geht es aus?
Die erste Frage ist einfach beantwortet. Das ist die Fasnacht. Da gibt es noch. Oder?
Ja, natürlich.
Der wird provoziert und der reagiert aber nicht. Da sagt er, der Katic sein soll, der machen, was er will. Weil wir führen und gewinnen ja schon 4-1. Ist das nicht das Ergebnis gewesen von letzter Saison, wo... Weißt du, das die Saison gewesen? Nein, letzte Saison. Nein, die Saison.
Also
das Zeitlang... Welche Saison haben wir mit dem Foda angefangen?
Die.
Das war die gewesen.
Die Saison.
Da hat doch der FCZ in Bern... Irgendwie hat der Marquesano hat noch Penalti versammelt und hat
noch
4-1 verloren. So wird es wieder ausgehen.
So schon.
Ja, du weißt ja, meine hellseherischen Kräfte sind
beschränkt.
Sehr, sehr beschränkt. Ja. Fasli einfach etwas Fasli kann ich gut.
Gibst dir ja Mühe.
4-1, Fasnacht provoziert, aber ohne Ergebnis. Und der Fall ist klar.
Okay.
Da hast du es.
Also wenn ich mir überlege, wer... Es ist übrigens 4-0 ausgegangen im Sommer.
Dann halt.
Ich glaube, wenn sich einer lässt provozieren, jetzt bei IB, die sind ja am Cruisen seit Monaten, einfach zu dem Meistertitel, jetzt haben sie ihn geholt, jetzt müssen sie sich irgendwie noch auf ein Cup-Finale vorbereiten und dann nochmal eine Meisterparade abhalten, weil sie haben jetzt zwar eine gemacht, aber dort war ja der Pokal noch nicht dabei gewesen, was irgendwie noch kurios ist. Ja, der Meshak Elia ist es wahrscheinlich. Der hat es ja schon mal geschafft, gegen GC vom Platz zu fliegen, wegen einem Ellbogenschlag gegen einen Gegner. Das ist so einer, der kann so ins Feuer geraten. Ich weiss jetzt nicht, was der Katic im Elia kann sagen kann, dass er Nerven verliert, aber das wäre jetzt so mein Kandidat. Und ich glaube, da gibt es... Ja, IB wird da... Die müssen halt nicht mehr. Und Zürich, ja, die sind jetzt eigentlich auch mehr oder weniger durch.
Ja, es ist ein bisschen...
Es gibt ein 2-1 IB, wieder irgendwie zwei Standards. Ich würde sagen, so ein Riederfreistoß und dann noch, ja, wahrscheinlich nach einer Ecke, so wie am vergangenen Wochenende, so mehr oder in, per Kopf. Und dann ist der Mist geführt. So kommt es raus.
Gut. Also, ich bleibe aber beim 4-1, obwohl es nicht das Ergebnis war vom Sommer.
Okay.
4-1 tönt irgendwie besser für den FCZ. 4-0 tönt immer so arg.
Ja, 4-1 dagegen.
Ist ein Morgen bisschen rot. Besser.
Ja, es geht. Ja. Minim.
Du könntest im Hockey sagen, wenn man 4-1, ja, dann ist noch das leere Goal. Zweimal ist eigentlich das 2-1-Spiel gewesen. Mhm.
Das 4, kannst du aber im Fußball nicht sagen.
Nein,
das kannst du nicht. Das hast du jetzt bei Basel das Wochenende können sagen. Das war eigentlich ein 1-0 für Zürich. Weil das letzte Goal war ja ein Konter, den Matthew übrigens noch schön versenkt. Vielleicht ein bisschen genau so, jetzt aus Zürcher Sicht, hätte ich das Nerven nicht gehabt als Zuschauer. Hat ein recht schönes Lattenkreuz auf dort. Und dann kannst du als Basel sagen, ja, aber eigentlich ist es nur noch, weil der Penalty schon kennen war. Also,
ja.
Eigentlich hat man
gut. Da wäre nichts passiert, ja.
Aber jetzt hat man irgendwie 14 Spielsperren eingefahren. Oder 13,
je nach 10. Wenn wir 12. gewesen wären, wäre es auch nicht 0-0 gewesen, sondern wir hätten 3-0 geführt.
Genau. Mhm.
So kann man sich zurechtbeugen.
Und das ist das, was wir hier auch Wochen machen. Mhm. Meistens mit Erfolg. Aber sagt er mit Durchschlag.
Mit Zuversicht.
Darum kommen wir immer wieder.
Genau.
Wir bedanken uns
sehr
fürs Zuhören.
Ade.
Wiederhören.
Pro und Konter.